Ja, wie als jetzt Joshua diese Stellen gelesen hat, habe ich so gedacht, wie dankbar dürfen wir sein für alle Schwierigkeiten, für alles Leiden, für alle Bedrängnis. Und ich meine es wirklich so, wie wir es ja so oft formulieren. Ich danke dir für alle Schwierigkeiten. Weil der Mensch hat eine so große Tendenz, selbst wenn er ein Kind Gottes ist, auf dieser Erde lebt, eine so ungeheuer große Tendenz, sich an diese Erde zu klammern, sich an das Sichtbare zu klammern, an das, was er besitzt, an das, was er plant, was er noch vor sich hat auf dieser Erde. Eine unheimliche Tendenz, sich daran festzukrallen und wirklich zu denen zu gehören, die auf dieser Erde wohnen. Wie die Offenbarung das warnend immer wieder formuliert. Auch wir haben diese Tendenz und wir gehören nicht mehr zu dieser Erde. Wir sollen uns lösen von allem. Und wie tut Gott das? Er schickt uns Schwierigkeiten, um Bedrängnis, um Not, weil er uns so liebt. Weil er möchte, dass wir am Ziel ankommen, wie jetzt unsere liebe Schwester das Ziel erreicht hat. Ihr Leben war ein Leben aus lauter Schwierigkeiten. Die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht. Fallen nicht ins Gewicht, haben wir gehört. Denken wir an den letzten Mittwoch. Ich hoffe und bete, dass das in unseren Herzen bleibt. Und wenn wir auch noch weiter von Manuel darüber hören dürfen, dass wir es nicht einfach so als Abend abhaken, als Geschichte ist noch interessant und so weiter, dass es uns wachrüttelt, aufrüttelt. Diese Geschwister, die bereit waren, diese Schwierigkeiten, diese Bedrängnisse wirklich zu tragen, bis zur letzten Konsequenz, haben sie sich an das Irdische geklammert? Gott hat ihre Hände lösen dürfen von allem Irdischen. Er hat sie lösen dürfen. Und er möchte auch unsere Hände lösen. Und doch zwingt er niemanden dazu. Wir müssen ihm das Einverständnis geben, dass er das tun darf. Wir müssen nicht einmal selber loslassen, weil wir können es nicht. Aber ihm die Erlaubnis geben, dass er unsere Hände lösen darf. Vom Irdischen. Und er wird schon Mittel und Wege haben, das auf seine Weise zu tun in unserem Leben. Ja, ich möchte weiterfahren heute im Lukas-Evangelium. Ich habe bei der Vorbereitung gedacht, wie passend ist auch dieser Text zu der Jahreszeit, in der wir stehen, zu dem Weihnachtstag, aber auch anbetracht der Tatsache, dass es der letzte Sonntag in diesem Jahr ist. Das Jahr geht zu Ende. Es ist die letzte Predigt, Sonntagspredigt in diesem Jahr. Es kommt ein neues Jahr, dass wir uns auch die Zeit nehmen, nachzudenken über dieses Jahr. Aber vor allem nachzudenken über unsere Beziehung zu unserem Herrn. Das ist das Allerwichtigste, worüber wir nachdenken sollten. Und da bekommen wir Material heute, darüber nachzudenken. Auch in diesem Abschnitt. Ich habe diesen Versen Lukas 5, 33 bis 39, den Titel gegeben, das Zeitalter des Bräutigams. Das Zeitalter des Bräutigams. Und ich denke, das charakterisiert die biblische Aussage in diesen Versen ziemlich gut. Das Zeitalter des Bräutigams. Ich lese die Verse 33 bis 39. Und vielleicht beginne ich bei Vers 30, weil das ist ein nahtloser Übergang. Das gehört alles zusammen. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen: Warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sünden? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Sie aber sprachen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer? Die deinigen aber essen und trinken. Und er sprach zu ihnen: Könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Er sagte aber auch ein Gleichnis, oder vom Urtext her, er sagte aber ein weiteres Gleichnis zu ihnen: Niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das Neue, und der Lappen vom Neuen passt nicht zu dem Alten. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. So bleiben beide miteinander erhalten. Und niemand, der Alten trinkt, will sogleich Neuen, denn es spricht: Der Alte ist besser. Ja, wie passt jetzt das alles zusammen? Und es gehört sehr wohl alles zusammen. Das Zeitalter des Bräutigams. Wir haben ja kurz zurückgeschaut, Vers 30. Diese kritische Frage dieser rebellischen, gegen Christus aufstehenden Menschen. Warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sünden? Und jetzt die nächste Frage. Sie gaben sich nicht geschlagen mit der Antwort des Herrn Jesus. Warum fasten deine Jünger nicht? Die des Johannes tun es. Die Jünger der Pharisäer, sie verrichten Gebete. Warum tun es deine nicht? Verrichten Gebete, das Wort Poieo, das da gebraucht wird, ist so total auf die Leistung aus. Sie leisten Gebete und leisten Fastenzeiten. Diese selbstgerechte religiöse Herzenshaltung, die hier wieder so an die Oberfläche schwappt. Wir fasten und verrichten Gebete. Wir erinnern uns auch an das Gleichnis später im Lukas-Evangelium vom selbstgerechten Pharisäer. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie diejenigen, die immer sündigen dort. Die sündigen, nicht ich. Ich faste zweimal in der Woche. Man kann sich ja schon fragen hier. Auch ein weiterer Punkt erscheint an der Oberfläche, ohne dass Sie es wollen. Nämlich, warum stellen Sie eine solche Frage überhaupt? Warum fasten deine Jünger nicht? Sie fragen nicht einmal, Herr, schau, was wir tun. Machen das deine Jünger auch? Fasten sie auch so wie wir? Nein, sie wissen, scheinen zu wissen, dass sie es nicht tun. Warum fasten sie nicht? Warum wussten sie das überhaupt? Weil sie nicht begriffen haben, was Fasten bedeutet. Weil wenn sie fasteten, dann wusste wer es? Die ganze Welt wusste es, dass sie fasteten. Ihre Leistung, diese religiösen Leute. Und sie haben dasselbe auf die Jünger Jesu übertragen. Wir würden es doch sehen, sie würden es doch zeigen, dass sie fasten. Genau das, was der Herr Jesus gesagt hat, dass Fasten nicht ist. Nicht ist. Sie haben all ihren Lohn dahin. Was ist meine Motivation, Gott zu dienen? Müssen wir auch hier sofort anfügen und fragen. Was ist meine Motivation? Bin ich bereit, im Verborgenen zu fasten? Wir sind, liebe Geschwister, im Zeitalter des Fastens. Wir sind im Zeitalter des Fastens. Bin ich bereit, das zu tun im Verborgenen, weil das Wort mich dazu anleitet, Gott so zu dienen? Dann haben wir hier Vers 34, ich lese ihn noch einmal. Und er sprach zu ihnen: Könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Wir haben hier, auch wenn es vielleicht nicht so benannt ist und trotzdem ist es so, wir haben hier das erste Gleichnis des Herrn Jesus. Das erste Gleichnis im Lukas-Evangelium. Und wisst ihr, Gleichnisse sind etwas ganz Besonderes. Ein Gleichnis ist ja eine bildhafte Darstellung geistlicher Realitäten. Das ist etwas ganz Besonderes. Und eines darf man nicht vergessen, Gleichnisse gehören zu den besonders tiefgründigen Schriftstellen im Neuen Testament. Wer sich nur ein bisschen mit den Gleichnissen beschäftigt, wird das sofort merken. Zu den tiefstgründigen Schriftstellen gehören die Gleichnisse. Warum? Weil sie sind so perfekt. Sie sind so vollkommen. Ich kann mich erinnern, früher, vor vielen Jahren, habe ich einmal einen jungen neoevangelikalen Prediger so über Gleichnisse reden hören. Und er hat gesagt, ja, die Gleichnisse, da müssen wir vorsichtig sein, nicht Dinge hineininterpretieren, die nicht da sind. Sie wollen immer nur einen gewissen Aspekt beleuchten. Man kann nicht alles im Gleichnis so nehmen und passen machen. Oh, wie falsch liegt er. Wie falsch liegt er. Jedes kleinste Detail eines Gleichnisses unseres Herrn Jesus Christus wird vollkommen aufgehen, wird vollkommen was wiedergeben? Den Heilsplan Gottes. Und darum sind die Gleichnisse so faszinierend. Wir erinnern uns vielleicht, wir haben viel Zeit verbracht schon mit Gleichnissen in der Gemeindebibelschule, zum Beispiel aus Matthäus 13. Wie haben wir da eine Fülle an geistlichen Wahrheiten gefunden. Zum Beispiel in einem einzigen Vers, in einem einzigen Gleichnis. Da leuchtet immer wieder dieses eine Gleichnis hervor, wenn man darüber spricht, über die Fülle der Gleichnisse, über den Tiefgang der Gleichnisse. Zum Beispiel Matthäus 13, 44, das Gleichnis über den Schatz im Acker. Ein einziger Vers. Und darin ist die ganze Heilsgeschichte Gottes. Mit dem Weltall, mit der Erde, mit den Menschen, mit seinem geliebten Sohn aufskizziert. Der ganze Heilsplan in diesem einzigen Vers. Gleichnisse sind etwas Wunderbares, aber gleichzeitig gehören sie zu den Schriftstellen, die oft am schwierigsten auszulegen sind und ebenso oft deutlich missverstanden und falsch ausgelegt werden. Schrecklich falsch ausgelegt. Gerade die Matthäus 13 Gleichnisse. Wie falsch legen die allermeisten Ausleger heute sie aus. Die Frau mit dem Sauerteig in den Teig einmischen. Wird das etwas Gutes dargestellt? Das Evangelium durchsäuert die ganze Welt. Und das Reich Gottes kommt am Schluss. Das ist das pure Gegenteil, was das Gleichnis aussagt. Das Senfkorn, das kleinste Samenkorn von allen Kulturkörnern. Und es wächst und wird zu einem Baum und die Vögel nisten darin. Oh, wie herrlich! Am Ende wird das Reich Gottes da sein und wird alle nähren auf dieser Erde. Das pure Gegenteil, sagt dieses Gleichnis aus. Die Entartung des Christentums, dass die Vögel, die Dämonen des Himmels, darin ihre Nester bauen. Es ist genau unsere Zeit. Total verkehrt ausgelegt. Ich habe das nur gesagt, weil wir jetzt zu einer ganzen Serie von Gleichnissen kommen. Durch das ganze Lukas-Evangelium haben wir so viele Gleichnisse. Wir haben auch damals ja, sind wir immer so vorgegangen, dass wir uns gefragt haben, zu jedem Detail, das erwähnt wird in einem Gleichnis. Wer oder was ist das? Für was steht das? Zum Beispiel der Sauerteig. Im Wort Gottes. Für was steht das? Für das Gute, für das Evangelium, für die... Nein, nie und nimmer steht es für das. Und so ist es wichtig, dass wir... Wisst ihr, die Gleichnisse kann man nicht auslegen, wenn man nicht das ganze Wort Gottes sehr gut kennt. Sehr gut kennt. Weil sie widersprechen in keinem Punkt je dem Wort Gottes in seinem ganzen Kontext. Nie werden sie widersprechen. Und das ist genau das, was dieser junge Prediger in Anführungszeichen damals meinte. Er konnte vieles nicht einordnen, weil er die Schrift nicht kannte. Den wahren Heilsplan Gottes nicht kannte. Und dann sagte er, müssen wir es einfach stehen lassen. Oh nein, wir müssen es nicht stehen lassen. Ja, wer ist der Bräutigam hier in unserem ersten Gleichnis? Das ist keine schwierige Frage. Wer ist der Bräutigam, von dem der Herr Jesus hier anspricht? Der Herr selber. Das ist für uns leicht zu beantworten. Wer sind die Hochzeitsgäste? Hier im Vers 34. Wer sind die Hochzeitsgäste? Die Jünger. Ist doch absolut auf der Hand und klar. Sie werden ja angegriffen. Sie fasten nicht wie wir guten Religionslehrer. Dann sagt er, wenn die Hochzeitsgäste noch zusammen sind mit dem Bräutigam, gibt es keinen Grund für sie zum Fasten. Können nur die Jünger gemeint sein. Übrigens steht hier nicht genau Hochzeitsgäste, sondern ganz wörtlich steht die, die Söhne, Hyos, die Söhne des Brautgemachs oder die Gefährten, könnte man auch übersetzen, oder die Freunde vielleicht sogar. Wörtlich steht Hyos, die Kinder oder die Söhne des Nymphon. Nymphios ist der Bräutigam und der Nymphon ist der Saal, wo das Hochzeitsfest stattfand. Wir werden heute einiges über Hochzeiten sprechen. Was für ein Bild hier in diesem Gleichnis. Was für ein Bild. Ich hoffe, dass wir ein bisschen davon erfassen können. Also die Hochzeitsgäste, damit sind eben die Gefährten, eigentlich die Gefährten des Bräutigams gemeint. Und da müssen wir einiges wissen über die Hochzeitsfeste damals. Es waren diejenigen, die mit den Vorbereitungen halfen. Mit den Vorbereitungen, sei es der Verlobung, die Verlobung war ganz ein wichtiger Punkt, oder sei es der Hochzeitsfeier selber. Das waren die Gefährten oder die Freunde oder die Söhne des Bräutigams, die da mit ihm mithalfen in den Vorbereitungen. Diese Gäste, wie es hier steht, des Bräutigams, die sind jetzt da, um bei den Vorbereitungen zu helfen. Und der Bräutigam selber ist mitten unter ihnen. Das sagt hier der Herr Jesus. Das bedeutet eine Zeit der großen Freude. Der Bräutigam selber ist mit ihnen. Kein Grund zum Fasten. Zeit der großen Freude und sicher nicht die Zeit zum Fasten. Das drückt der Herr Jesus hier aus, dem, der ein Ohr hat, zu hören. Wir können uns jetzt fragen, warum werden die Jünger hier Hochzeitsgäste oder eben Gefährten des Bräutigams, wie auch immer, genannt? Und warum werden sie nicht als Braut dargestellt? Die Gemeinde. Ganz eindeutig biblisch das Bild, das Gleichnis als Braut Christi. Es scheint mir logisch, weil zu diesem Zeitpunkt hier noch alles in den Vorbereitungen steht. Für diese Verlobung, diese gewaltige Verlobung des Messias, des Sohnes Gottes mit seiner Braut. Es war noch nicht so weit. Sie waren in der Vorbereitung dazu. Und warum? Weil auch der Brautpreis noch nicht bezahlt ist zu diesem Zeitpunkt. Und damit hat die Verlobung noch nicht stattgefunden. Der Bräutigam hat sich zu diesem Zeitpunkt die Braut noch nicht erworben. Wir wissen, wie er es gemacht hat dann. Durch sein eigenes Blut. Durch sein eigenes Blut. Epheser 5, 25. Christus hat die Gemeinde so sehr geliebt, dass er sich selbst für sie dahingegeben hat. Und diese Hochzeitsgäste hier, nämlich die Jünger, was passierte mit ihnen? Sie wurden später zur Braut. Zusammen mit allen weiteren bluterkauften Menschen. Sie wurden zur Braut Christi. Wenn ein Mensch wiedergeboren wird, durch das vergossene Blut Jesu, dass seine ganze Sündennatur getilgt hat. Wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, so gehört er oder sie nicht mehr sich selber, sondern ganz und gar demjenigen, der für sie oder für ihn bezahlt hat. Kein Haar von dir, wenn du ein Kind Gottes bist, gehört mehr dir selber, sondern ihm. Er hat sich nämlich mit dir verlobt. Römer 7, Vers 4. Wir haben leider die Zeit nicht, sie ist schon so fortgeschritten heute. Aber dort steht, dass wir getötet worden sind. Römer 7, 4. Wir sind getötet worden, und zwar gemäß dem Gesetz. Völlig zu Recht. Wer Sünde tut, der muss sterben. Und wir, unser Mensch, so wie wir geboren wurden in unseren Sünden, wir sind getötet worden durch den Leib des Christus oder zusammen mit dem Leib des Christus. Und dann schreibt Paulus den Römern, damit ihr einem anderen gehört. Vorher habt ihr der Finsternis gehört. Unausweichlich. Das war unser Schicksal. Es gab kein anderes. Alle von uns sind direkt auf dieses ewige, schreckliche Schicksal der Finsternis zugegangen und darin gelebt. Und wisst ihr, es ist so dringlich, dass wir erkennen, von was Christus uns erlöst hat. Dass wir erkennen, wie groß die ewige Verdammnis ist. Wie finster diese Finsternis ist. Und da ist ein Mensch jetzt, Marian, und sie ist in das Licht eingegangen. Und der Unterschied wäre so unbeschreiblich groß, wenn sie nicht sich gedemütigt hätte vor ihrem Herrn. Und ihn und sein Blut für sich genommen hätte. Und wenn sie jetzt in die ewige Finsternis hätte gehen müssen. Kein größerer Unterschied. Weißt du, von was, dass du erlöst bist in Christus? Realisieren wir das? Und jetzt sind wir ihm verlobt. Steht dort im Römer 7, 4. Wir sind, damit wir einem anderen gehören, gemeint ist genau das, ihm anvertraut sind, ihm versprochen sind, ihm verlobt sind. Damit Gott daraus Frucht entsteht, steht dann weiter noch. Bedenken wir doch auch die folgende Tatsache. Die ist wieder so unfassbar. Die Tatsache, dass der Herr Jesus mit uns, mit dir und mir eine ewige Beziehung eingegangen ist. Eine ewige Beziehung. Und wie ist unsere Beziehung geprägt in aller Ewigkeit? Wir sind in aller Ewigkeit seine Sklaven und er unser Meister. Nein! Jetzt ist es so. Aber jetzt schon sind wir ihm verlobt als seine zukünftige Ehefrau. Er hat uns auserwählt als seine Braut. Und wir sollen zu seiner Frau werden. Warum braucht die Bibel ein solches Bild? Weil es kein stärkeres gibt. Kein stärkeres, um die Innigkeit seiner Beziehung zu uns zu charakterisieren. Jede irdische Beziehung, und sei es die schönste Ehe verblasst im Vergleich zu unserer ewigen Beziehung mit ihm. Wenn wir einmal bei ihm sein werden, und wir spüren das alle, das geht nicht lange. Das geht nicht lange. Wenn wir bei ihm sein werden, so wird es in einer gewissen Weise völlig nebensächlich sein, ob wir in diesem Leben in einer Ehe lebten oder ehelos. Wichtig wird einzig sein, dass wir für ihn allein gelebt haben. Für unseren himmlischen Bräutigam. Das können wir tun, wenn wir verheiratet sind. Und wir können es ebenso, und Paulus sagt sogar, besser tun, wenn wir ehelos sind. Wir wissen das alle. Wie schon nur die Tatsache, wenn wir eine Ehe sind, eine Familie gründen dürfen. Das ist so herrlich und schön. Aber wie stark wirken da die Kräfte, die ich am Anfang beschrieben habe, die uns an diese Erde binden. So unglaublich stark. Wir brauchen ein Einkommen. Wir müssen, sollen, dürfen sorgen für unsere Kinder, für unsere Ehefrau. Wir brauchen ein Haus. Wir brauchen einen Beruf. Wir brauchen alles Dinge, die einmal einfach weg sein werden. Völlig ohne Bedeutung mehr sein werden. Das Einzige, was zählen wird bei ihm, ist, wie haben wir unser Leben hier verbracht? Verbrachten wir es im Bewusstsein, dass wir Verlobte sind, Versprochene an ihn, nicht mehr uns selber gehören, alles auf ihn ausgerichtet ist. Das Neue Testament macht dies so klar, dass die Gemeinde jetzt und hier auf der Erde in der Verlobungszeit steht. Das heißt, als Braut auf dieser Erde sich befindet. Und das heißt auch Verlobungszeit, das werden wir hoffentlich gleich noch sehen, dass sie getrennt ist von ihm. Getrennt von ihm. Das war immer so bei den am jüdischen Brauch, getrennt vom Bräutigam. Dieses Bild ist geistlich-biblisch so wichtig, weil es charakterisiert das eigentliche Wesen der Gemeinde und damit jedes einzelnen Gläubigen, nämlich eine wartende, sich vorbereitende Braut, noch getrennt von ihrer höchsten Sehnsucht, ihrem Bräutigam. Mit ganzem Einsatz bereitet sie sich vor auf den großen Moment der Vereinigung mit dem Bräutigam. Das ist unser Leben, ihr Lieben, jetzt. Es sollte unser Leben bis in die hinterste Phase durchdringen. Versteht ihr? Diese Beziehung zu unserem Herrn Jesus. Ist es dein höchstes Sehnen? Ist es mein höchstes Sehnen? Bedeutet uns dieses Bild überhaupt irgendetwas? Wenn du wirklich wiedergeboren bist, kann es nicht sein, dass dir dieses Bild überhaupt nichts bedeutet. Es ist unmöglich. Es muss dir etwas bedeuten, weil du nämlich ihm verlobt bist. In allen Stellen im Neuen Testament, die an dieses Bild der Braut erinnern, kommt zum Ausdruck, wozu diese Verlobungszeit dient. Zur Reinigung, zur Absonderung, Aussonderung, ausschließlich für den Bräutigam. Zur Heiligung, eben zur Vorbereitung. Die Abfolge einer jüdischen Hochzeit hilft uns sehr, sehr, dieses Bild, dieses Wesen der Gemeinde auch zu verstehen und damit unseres eigenen Lebens. Wir haben das auch von vor etlichen Jahren schon, sind wir das durchgegangen, auch in der Gemeindebibelschule. Ich möchte es einfach hier wiederholen. Ich weiß nur nicht, ob die Zeit reicht, wie wir das machen jetzt. Aber ihr erinnert euch vielleicht, das war 2010, als wir das große Thema hatten, Israel und die Gemeinde. Der Unterschied vor allem zwischen Israel und der Gemeinde. Israel als die Frau Gottes im Alten Bund. Und die Gemeinde als die Braut des Messias, des Christus im Neuen Bund. Wir merken auch, dass dieses Bild nicht etwas ganz Neues ist. Und wir merken auch, dass, wie wichtig das Gott dieses Bild ist, der Ehe. Er hat sich selbst in dieses Bild hineingestellt. Wir verstehen auch ein bisschen besser, warum Gott überhaupt die Ehe geschaffen hat für die Menschen. Diese wunderbare Einrichtung der Ehe. Weil wir Menschen dadurch ein bisschen verstehen können, was wir für einen Gott haben. Weil er so sein Wesen offenbart. Er ist ein Gott, der selber die Ehe sucht, in der Ehe steht. Das können die muslimischen Leute so verwerfen, wie sie wollen, aber es ist eine biblische Tatsache. Gott hat sich ein Volk auserwählt. Er hat sich ein Volk gerufen. Du sollst meine Frau sein. Und wir wissen, wie das herausgekommen ist. Und ich kann euch sagen, sie bleibt seine Frau. Sie wird wieder zu seiner Frau. Wir kennen diese schrecklichen Phasen. Am Anfang noch dieses Wunder Gottes, dass er dieses nichtswürdige Volk beruft, dass er es aufbaut, pflegt und schmückt. Und was dann passiert ist, dieser Abfall seiner Frau von ihm, dieser schreckliche Ehebruch, den sie begangen hat. Und Gott hat zugewartet. Und hat zuerst gesagt, ich gebe dir noch keinen Scheidebrief. Er hat zugewartet, geworben um die Liebe dieser Frau, Israel, Jakob. Und sie hat weitergemacht, sodass Gott am Schluss gezwungen war, ihr den Scheidebrief auszustellen. Und kaum wird das gesagt, im Prophet Jesaja, überschlägt es sich fast an Verheißungen, dass er sie zurückholen wird. Dass es nicht das letzte Wort ist. Durch viel, viel Leiden, durch viel Not, die Gott in das Leben dieses Volkes gerufen hat und noch ruft, wird sie am Schluss unter Tränen zu ihm zurückkehren. Dieser herrliche Heilsplan Gottes. Aber im Neuen Bund ist das anders. Ich komme unmöglich durch heute, wir hören schon bald auf, aber nur zum etwas Vorleuchten auf diese letzten schwierigen Verse auch in diesem Abschnitt. Aber genau das ist gemeint, wenn vom alten Kleid und vom neuen Kleid gesprochen wird. Und vom alten Wein und vom neuen Wein. Er sagt nirgends hier, der sagt nicht einmal, der alte Wein ist wirklich besser als der neue oder der neue Wein ist besser. Beides hat seine Berechtigung. Es wird nur dringend gewarnt vor einer Vermischung. Oh, wir verstehen Gottes Heilsplan nie und nimmer, wenn wir das vermischen würden. Es würde alles verschüttet und würde zerstört. Einfach, damit wir etwas beginnen zu verstehen, die Tiefgründigkeit der Gleichnisse des Herrn Jesus. Sie haben immer mit dem ganzen Heilsplan Gottes zu tun. Ja, ich möchte das nächste Mal noch einmal darauf eingehen, auf diese vier Phasen der jüdischen Hochzeit. Und es ist ja so schön dargelegt und aufgezeichnet von Arnold Fruchtenbaum. Er als Jude, als messianischer Jude, der das selber erlebt noch hat. Und er sagt auch, dass was der Herr Jesus hier anspricht, das war der Brauch zur Zeit in seinen Tagen, als Jesus auf dieser Erde war das der Brauch der Hochzeit. Und das hat gedauert unter den Juden bis ins 19. Jahrhundert. Er selber hat seine Ururgroßeltern, er stammt ja aus Sibirien, ein Jude aus Sibirien, seine Eltern sind dann nach Amerika ausgewandert, aber seine Ururgroßeltern haben das noch voll so durchgezogen. Die haben sich an ihrem Hochzeitstag zum allerersten Mal gesehen. Der Vater hat die Braut ausgewählt. Der Vater hat die Verhandlungen geführt, über den Brautpreis verhandelt und so weiter. Der Vater des Bräutigams hat den Zeitpunkt bestimmt, wann die Verlobungszeit zu Ende ist. Die Verlobungszeit hat immer mindestens ein Jahr gedauert, oft jahrelang. Oft wurden die Braut als kleines Mädchen schon verlobt, den Bräutigam. Und dann lagen Jahre dazwischen, die Verlobungszeit. Und dann ist der Bräutigam gegangen in das Haus der Braut und hat sie geholt. Und wer hat diesen Zeitpunkt bestimmt? Der Vater allein des Bräutigams. Dann merken wir, wie tief uns dieses Bild betrifft. Wie tief es uns betrifft. Und da dürfen wir das nächste Mal dann weiterfahren. Ich möchte euch bitten, aber nehmt diese Frage mit. Wie sieht es in meinem Herzen aus? Wie ist meine Beziehung zu meinem Herrn? Wer ist er für mich? Wer ist er für mich? Was bedeutet mir dieses Leben hier? Alles, was mir jetzt schon wichtig erscheint, alles, was so laut ruft im Moment, in meinem Leben, seine Schwierigkeiten, was auch immer. Was ist damit, wenn ich auf ihn schaue, als meinen Bräutigam, dem ich alles unterwerfe in meinem Leben? Alles ist viel tiefer als er. Er ist die einzige wirkliche Priorität in meinem Leben. Wie steht das bei mir? Wie ist meine Beziehung zum Herrn Jesus? Ich möchte noch beten. Herr, wir beugen uns vor dir, dem himmlischen Bräutigam. Wir danken dir, dass wir dieses unverdiente Vorrecht haben, deine Braut zu sein, Herr. Wir können es nicht wirklich verstehen. Aber Herr, wir verstehen es aus deinem Wort und wir verstehen aus deinem Wort, dass wir noch getrennt sind von dir. Auch wenn du so uns so nahe bist, näher als sonst irgendetwas, durch deinen Geist, so sind wir doch noch nicht am Ziel unserer Errettung, unserer Erlösung, sondern in der Vorbereitung darauf. Herr, hilf du einem jeden zu verstehen, was das für ihn, für sie persönlich bedeutet, wo wir jetzt gerade stehen. Hilf uns, Herr, ganze Sache mit dir zu machen. Vergib alle Halbherzigkeit, alle Oberflächlichkeit, Herr, und hilf, dass wir verstehen können in unserem Herzen, wer du für uns bist und was wir für dich sind, Herr. Welche Ehre für uns, welches Vorrecht. Sei und bleibe du mit uns, Herr Jesus. Bewahre du auch die Geschwister jetzt, wenn sie auf die Reise gehen. Herr, halte du deine schützende Hand über uns, auch über allem, was kommt in dieser Woche. Wir flehen um deinen Segen. Hilf uns auch zum richtigen Zeitpunkt zu beten, zu fasten vor dir, in Erwartung des Bräutigams, Herr. Amen.